Hiob 20. Wir sind noch immer in der zweiten Runde dieser Debatte zwischen Hiob und seinen drei Freunden. Die erste Runde dieses Austausches, können sagen, die allererste war einfach Stille, wo sie nur da gesessen sind und das war gut. Aber die erste Runde, wo sie dann miteinander argumentiert haben und gerechnet haben, das war noch relativ allgemein, was die Freunde gesagt haben. Und ihre Theologie war einfach, die guten Menschen, die haben es gut, denen geht es immer gut in diesem Leben und den bösen Menschen, denen geht es schlecht. Und wenn es dir schlecht geht, ist es ein Zeichen, dass du schwer gesündigt hast. Ganz einfache Theologie, zu einfach für dieses Leben. Aber erstmal haben sie das ganz allgemein dargelegt und dann hat Hiob relativ heftig dagegen reagiert. Und dann die zweite Runde war schon ein bisschen intensiver und seine Freunde haben begonnen, es persönlich auf den Hiob anzuwenden und ihm zu sagen, dir geht es so schlecht, weil du gesündigt hast. Und Hiob, natürlich war sich bewusst, dass er kein perfekter Mensch ist, aber er war sich nicht dieser einen Sünde bewusst, weswegen er hier bestraft wird. Und das hat die Freunde wieder aufgestachelt. Und wir sehen, wie diese Diskussion immer härter wird, immer persönlicher, immer untergriffiger. Und jetzt in Kapitel 20 sehen wir, wie Zophar reagiert auf das, was Hiob gesagt hat. Und Zophar war der Jüngste wahrscheinlich und der Direkteste, der Ungehobelste, der Verletzendste von diesen drei Freunden. Und Hiob, vielleicht Kapitel 19, Vers 2, er hat zu seinen Freunden gesagt, wie lange wollt ihr meine Seele plagen und mich mit Worten zerschlagen? Lasst mich in Ruhe. Vers 7, siehe, ich schreie Unrecht. Und er möchte sich so gerne rechtfertigen vor Gott, möchte so gern, dass Gott ihn gerecht spricht, vor seinen Freunden auch. Aber dann hatten wir am Ende vom 19. Kapitel diese wunderbaren Worte, wo Hiob immer wieder seinen Kopf hochstreckt aus dieser Höhle der Depression und wunderbare Wahrheiten sieht. Und er sagt, ich weiß, mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Am Ende, wenn wir mit hier allem fertig sind, wird er drüber stehen und er wird mein Erlöser sein und ich werde ihn schauen. Und es ist diese wunderbare Hoffnung, die er hat. Und Zophar von Nama antwortete und sagte, darum geben meine beunruhigenden Gedanken mir Antwort und deswegen bin ich innerlich erregt. Eine Mahnung mir zu Schande höre ich. Aber der Geist aus meiner Einsicht antwortet mir. Er war keiner, der sich gerne ermahnen hat lassen. Keiner von diesen Typen. Hiob nicht und Hiob war noch am ehesten im Recht. Seine Freunde haben theologisch gedacht, theoretisch gedacht, der Hiob hat es durchlebt. Und er hatte ein reines Gewissen in diesem Sinn vor Gott. Ich höre eine Ermahnung, aber er nimmt sie nicht an. Schade, ne? Hätte er sich ermahnen lassen, hätte er vielleicht zu einer richtigeren Sicht der Dinge finden können. Lass du dich ermahnen? Lass ich mich ermahnen? Sprüchen heißt es, dass es die weisen Menschen sind, die auf Worte der Zucht oder Worte der Ermahnung hören. Aber der Tor ist derjenige, der denkt, er steht über allem und der sich von niemandem was sagen lässt. Vers 4 sagt, da hast du nicht von jeher das erkannt, seitdem Gott Menschen auf die Erde gesetzt hat, dass der Jubel der Gottlosen von kurzer Dauer und die Freude des Ruchlosen für einen Augenblick war? Stieg er auch seine Hoheit bis zum Himmel hinauf und rührt sein Haupt an die Wolken, gleich seinem Kot, vergeht er auf ewig. ein böser Mensch, dem mag es vielleicht eine kurze Zeit lang gut gehen, aber auf lange Sicht,
naja, wie würden wir heute sagen, er sagt, gleich seinem Kot vergeht er auf ewig, auf lange Sicht hat er ausgeschissen, würden wir in Österreich sagen,
wird er bestraft von Gott. Impliziert natürlich, Hiob war ein reicher Mann mit einer großen Familie, mit hohem Ansehen, dem ging es gut. Und dann hat ein Schlag nach dem anderen ihn getroffen, ein Unheil nach dem anderen und er hat alles verloren. Impliziert natürlich ist hier, Hiob, du bist derjenige, dem es kurze Zeit gut ging, dieser Gottlose, kurze Zeit, passiert es schon mal, dass es auch denen gut geht, aber letztendlich jetzt kriegst du das, was du wirklich verdienst.
Die ihn gesehen haben, sagen, wo ist er? Wie ein Traum verfliegt er und man findet ihn nicht und er wird weggescheucht wie ein Nachtgesicht. Das Auge hat ihn erblickt, doch nun nicht mehr und seine Stätte gewahrt ihn nicht mehr. Seine Söhne müssen die Geringen gütig stimmen und seine Hände sein Vermögen zurückgeben. Waren seine Glieder auch voll seiner Jugendkraft, so liegt sie nun mit ihm im Staub. Wenn das Böse auch in seiner Mund süß schmeckte, er es verbarg unter seine Zunge, es aufsparte und nicht fahren ließ und es zurückhielt unter seinem Gaumen, so hat sich seine Speise doch in seinen Eingeweiden verwandelt. Wie Bengale ist in seinem Innern. Reichtum hat er verschlungen, doch erbricht er ihn wieder, aus seinem Bauch treibt Gott ihn heraus. Wieperngift zog er ein, die Zunge der Giftschlange bringt ihn um.
Sehr poetische Sprache. Eigentlich sehr plump, sehr direkt, sehr untergriffig, was er hier sagt, aber in einer sehr poetischen, bildhaften Sprache.
Und er sagt, so bist du Hiob, wie einer, der das Gute gegessen hat und es verbarg unter seiner Zunge und dann hat es verdaut in seinem Innern und es ist zur Galle geworden, zum Gift, zum Kacker, na, um bei diesem Bild zum Kot, bei diesem Bild zu bleiben, was er vorhin verwendet hat, das bist du, Hiob. Es hat sich gewandelt. Das Gute in deinem Leben hast du zum Schlechten oder zum Giftigen verwandelt. Den Ertrag gibt er zurück und darf ihn nicht verschlingen. An dem Reichtum, den er erwarb, darf er sich nicht freuen. Denn die Geringen hat er misshandeln lassen. Häuser hat er an sich gerissen und wird sie nicht ausbauen, denn er kannte keine Ruhe in seinem Innern, mit seinen Kostbarkeiten wird er nicht entrinnen. Vor seiner Fressgier gab es kein Entrinnen, darum wird sein Wohlstand keinen Bestand haben. In der Fülle seines Überflusses wird er in Bedrängnis geraten, die Hand jedes Notleidenden wird über ihn kommen. Es wird geschehen, um seinen Bauch zu füllen, wird Gott die Glut seines Zorns gegen ihn senden und sie auf ihn regnen lassen, auf seinen Körper. Flieht er vor der eisernen Waffe, durchbohrt ihn der Bogen aus Bronze. Er zückt den Pfeil, da tritt er schon aus dem Rücken hervor und das blitzende Eisen aus seiner Galle. Er geht dahin, Schrecken über ihn. Also er wird mit einem Pfeil abgeschossen, bevor er noch seinen Pfeil ziehen kann. Greift hier das auf, dieses Bild, mit dem Hiob geklagt hat, wo er gesagt hat, dass Gottes Pfeile gegen ihn gerichtet sind und ihn durchdringen. Und Sofa greift es auf und sagt, es geschieht dir gerade recht. Das sind Gottes Pfeile des Gerichts, die dich hier treffen. Er geht dahin, ein Schrecken über ihn. Alle Finsternis ist aufgespart für seine aufgesparten Schätze. Ein Feuer, das nicht angefacht ist, wird ihn fressen. Erinnert euch, dass das Feuer vom Himmel gefallen ist, seinen Besitz gefressen hat. Übel wird es ihm ergehen, der in seinem Zelt übrig geblieben ist. Der Himmel wird seine Schuld enthüllen und die Erde wird sich gegen ihn erheben. Das ist die Art und Weise, wie Gott deine Schuld enthüllt, Hiob. Dass du so krank bist, dass du alles verloren hast, dass es dir so schlecht geht, weil du bist ein Sünder und du sahst aus wie ein Gerechter für eine kurze Zeit lang. Und kurze Zeit lang kann das so sein, dass ein Gottloser
auch reich ist und dass ihm gut geht, aber jetzt hat Gott diese Hülle weggenommen und jetzt sehen alle Menschen, wie böse du wirklich bist.
Der Ertrag seines Hauses muss fortgehen, wird zerrinnen am Tag seines Zorns, also Gottes Zorns. Das ist der Teil des gottlosen Menschen von Gott und das ihm von Gott zugesprochene Erbe.
Dort bringt er alles auf den Punkt. Das ist das Teil des gottlosen Menschen und das von Gott zugesprochene Erbe. Das ist, was du bist, Hiob. Sehr persönlich. Greift hier alles auf, was dem Hiob widerfahren ist. Hiob, du bist ein Gottloser und du erntest es, was du sähst. Punkt.
Und Hiob antwortete und sagte, hört, hört meine Rede. Das wäre wahrer Trost von euch. Ertragt mich, dann will ich reden. Und nachdem ich geredet habe, magst du spotten. Trage ich mein Anliegen etwa einem Menschen vor? Oder warum sollte ich nicht ungeduldig sein? Wendet euch zu mir und schaudert und legt die Hand auf den Mund. Trage ich mein Anliegen einem Menschen vor? Mir geht es nicht darum, mich vor euch zu rechtfertigen. Hiob geht es nicht mal so sehr um sein irdisches Zeug. Ist interessant. Was ihm wirklich auf dem Herzen brennt, ist Gott zu sehen. Gottes Gegenwart treten zu können. Seine Freunde bleiben alle auf dieser materiellen, irdischen Ebene hängen. Und Hiob beklagt schon, aber sein Herz, er sagt zu Gott eigentlich nicht, Gott, gib mir meine Familie zurück, Gott, weck meine Kinder aus den Toten auf, gib mir meine Schafe, gib mir meinen Reichtum, gib mir mein Ansehen zurück. Sondern er ist verwirrt in dieser Situation und er sieht Gott nicht, er spürt Gott nicht und was er wirklich will, ist Gott. Gott, ich will dich sehen und ich will von dir hören, dass du mich gerecht sprichst. Das ist wirklich sein Herz. Seine Freunde haben das gar nicht verstanden. Hiob war um so viel geistlicher als seine Freunde. Vers 6, ja, wenn ich daran denke, so bin ich bestürzt und Erdbeben packt mein Fleisch. Warum leben die Gottlosen, werden alt? Nehme gar noch zu an Macht. Ihre Nachkommen stehen fest vor ihnen, so gut wie sie, und ihre Sprösslinge sind vor ihren Augen. Ihre Häuser haben Frieden ohne Furcht, und Gottes Rute ist nicht über ihnen. Sein Stier bespringt und verfehlt nicht, seine Kuh kalbt ohne Fehlgeburt, und seine Herden vermehren sich. Das war der Reichtum damals in einer Gesellschaft, die von Viehzucht vor allem gelebt hat. Ihre Buben schicken sie aus wie eine Schafherde und ihre Kinder hüpfen umher. Sie erheben ihre Stimme bei Tamburin und Zither und sind fröhlich beim Klang der Flöte. Also ganz im Kontrast, er hat alle Herden verloren, seine Kinder verloren. Aber die Kinder der Gottlosen springen und tanzen. Im Glück genießen sie ihre Tage und in Ruhe sinken sie in den Scheol hinab. In Frieden sterben sie. Scheinbar einen friedlichen Tod, keinen gewaltsamen Tod. Und doch sagen sie zu Gott, weiche von uns, wollen nichts von Gott wissen. Und an der Erkenntnis deiner Wege haben wir keinen Gefallen. Was ist der Allmächtige, dass wir ihm dienen sollten? Und was hilft es uns, dass wir mit Bitten in ihn dringen? Siehe, steht nicht ihr Glück in ihrer Hand? Der Rat der Gottlosen sei fern von mir. Wie oft erlischt denn die Leuchte der Gottlosen und kommt über sie ihr Verderben? Wie oft teilt er Vernichtung zu in seinem Zorn? Also Gott, wie oft richtet er die Gottlosen? Wie oft denn werden sie wie Stroh vor dem Wind und wie Spreu, die der Sturmwind entführt? Bewahrt Gott sein Unheil auch für seine Kinder? Also viele rhetorische Fragen hier. Zophar, wie oft ist denn das wirklich Realität, von dem du sprichst? Dass die Gottlosen gerichtet werden in diesem Leben und dass es ihnen schlecht geht und das Unglück über sie kommt und den Gerechten es immer gut geht. Wie oft ist es denn wirklich so? Und zählt hier auf diese Tatsache, dass es vielen Gottlosen sehr gut geht. Bis
in den Tod sogar. Die schlafen scheinbar sogar friedlich ein.
Und er ist bestürzt darüber und nimmt Anstoß dran. Also es ist nichts Neues eigentlich jetzt in diesen Argumenten. Es ist wie eine hängen gebliebene Schallplatte. Beide Seiten wiederholen immer und immer wieder die gleiche Sache und niemand rückt ab. Wieder diese Verwirrtheit, dieses Ringen damit, dass es scheinbar gottlosen Menschen gut geht. Und dass Gott nicht gleich eingreift. So wie der Zofar das impliziert hat. Denen geht es vielleicht ganz kurz gut, aber Mann, dann kriegen sie es ab. Und Hiob sagt, nee, wie oft ist denn das wirklich der Fall? Ist es wirklich so? Und wie Asaf im Psalm 73 gesagt hat, es ist mir fast ein Anstoß geworden. Fast bin ich zu Fall gekommen dadurch, dass ich den Gottlosen angesehen habe, denen es gut geht. Ist was, was uns auf den ersten Blick ungerecht erscheint. Gerade wenn wir schwere Zeiten durchmachen. Warum wir? Meine Mama hat das gesagt. Warum ist mein Neffe krank mit Epilepsie? So viele Leute wollen gar keine Kinder und treiben ihre Kinder ab und lieben Kinder nicht. Und ist so eine liebevolle Familie und glauben an Gott. Und warum passiert gerade ihnen das? Warum? Und wir kriegen keine wirkliche Antwort. Nicht immer zumindest. Und Asaf hat gesagt, mich hat es fast zu Fall gebracht. Diese Beobachtung, dass es dem Bösen oft gut geht und dem Gottesfürchtigen schlecht geht. Bis ich in das Haus des Herrn ging, bis ich Gemeinschaft mit Gott hatte. Dann bin ich zufrieden gekommen. Denk dran, dass die Christine was Ähnliches gesagt hat. Wir haben uns vorgestern, glaube ich, nochmal ihr Zeugnis angehört, was sie hier mal gegeben hat in der Gemeinde. Sie hat gesagt, so viele Leute sagen immer, ja, Gesundheit ist doch das Wichtigste. Sie hat gesagt, nee, ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, Gott zu kennen. Zu wissen, dass er da ist. Von Jesus getragen zu werden, das ist das Wichtigste im Leben. Und Hiob hat ein bisschen was davon verstanden. Und er kommt immer mehr so auf die richtige Fährte auch. Er hat sich nach Gott ausgestreckt. Letztendlich. Aber das war was, womit er gehadert hat. Im zweiten Teil sagt er hier eigentlich, Gott, warum richtest du nicht schnell genug? Er wird sagen, ich verstehe, letztendlich wirst du gerecht sein, aber warum nicht gleich hier in diesem Leben? Und sie hatten eine sehr irdische Perspektive. Wir wissen, es gibt eine Ewigkeit und Gott wird absolut gerecht sein. Gott wird Sünde richten und Gott wird die, die ihn lieben und ihm nachfolgen, belohnen. Wird am Tag des Gerichts die einen auf die Seite, die anderen auf die Seite, die Schafe von den Böcken trennen. Wird zu den einen sagen, alles was ihr an euren Mitmenschen getan habt in meinem Namen, das habt ihr mir getan, tretet ein in mein Reich, wird sie belohnen dafür. In ewige Herrlichkeit, ohne Leid, ewige Gesundheit, ewige Gemeinschaft mit ihm, ewiger Reichtum. Und den anderen wird er sagen, weg von mir. Ja, Übeltäter, ich kenne euch nicht. Was ihr anderen nicht getan habt, habt ihr mir nicht getan. Geht in die Finsternis, geht ins Gericht. Also es wird eine absolute Gerechtigkeit geben, ewig gesehen. Aber wenn wir jetzt nur eine kurze Zeitspanne rausnehmen, ein paar Jahre vielleicht, oder auch nur ein irdisches Leben, das ist im Vergleich zur Ewigkeit gar nichts, sehr wenig. Wenn wir nur so einen kleinen Zeitausschnitt rausnehmen, wenn wir ehrlich sind, kommt uns manches ungerecht vor. Und damit hat Hiob gerungen. Sehr menschliches Buch, sehr praktisches Buch, nicht irgendwie geistig abgefahren, sondern Hiob ist mittendrin. Und er sagt, Gott, soll richten. Aber wie oft passiert es denn? Nochmal Vers 18, wie oft werden sie denn wie Stroh vor dem Wind und wie Spreu, die der Sturmwind entführt? Wie oft passiert denn das, dass die Gottlosen wirklich schon in dieser Welt das volle Gericht bekommen? Und dann sagt er, bewahrt Gott sein Unheil auf für seine Kinder? Warum ich? Warum die Gerechten? Warum die, die Gott nachfolgen? Warum passiert ihnen Schlimmes? Und dann sagt er, vergelte es ihm selbst, dass er es fühle. Seine eigenen Augen sollen seinen Verfall sehen und vom Zorn des Allmächtigen trinke er. Das heißt der Gottlose. Gott richte die Gottlosen. Denn was liegt ihm an seinem Haus nach ihm, wenn die Zahl seiner Monate zu Ende ist? Kann man Gott Erkenntnis lehren, ihn, der selbst die Erhabenen richtet? Dieser stirbt in seiner Vollkraft ganz ungestört und ruhig, seine Schenkel sind voll Fett und das Mark seiner Gebeine ist wohlgetränkt. Der Reiche stirbt, der reiche Ungerechte, voll Fett. Und jener, der leiden muss, stirbt mit bitterer Seele und hat nichts vom Glück genossen. Zusammen liegen sie im Staub und Gewürm deckt sie zu. Selbe Schicksal, jetzt rein irdisch betrachtet, aus dieser weltlichen Perspektive. Selbe Schicksal für den, der gut ist, der Gott nachfolgt, und dem, der böse ist, der Gott ablehnt. Alle sterben. Zusammen liegen sie im Staub und Gewürm deckt sie zu. Ah, wo ist die Gerechtigkeit? Manchmal ringen wir damit. Sehr ehrliches Buch. Gottes Gerechtigkeit sehen wir natürlich in Jesus nach. Siehe, ich erkenne eure Gedanken und die Anschläge, die ihr gegen mich ersinnt. Denn ihr sagt, wo ist das Haus des Edlen? Und wo das Zelt, die Wohnungen der Gottlosen? Habt ihr die nicht befragt, die des Weges vorüberziehen? Und habt ihr ihre Zelte nicht genau betrachtet, dass der Böse am Tag des Verderbens verschont wird, dass sie am Tag des Grimms in Sicherheit geleitet werden? Wer wird ihm ins Gesicht seinen Weg vorhalten? Und er hat gehandelt, wer wird ihm vergelten? Er wird zu den Gräbern geleitet und auf dem Grabhügel hält man seine Wache. Also selbst noch ein würdiges Begräbnis. Süß sind ihm die Schollen des Tales und alle Welt zieht hinter ihm her, auch vor ihm ohne Zahl. Also er antwortet, das stimmt überhaupt nicht, eure Beobachtung. Schaut euch mal um. Hier den bösen Gottlosen, er kriegt sogar ein würdiges Begräbnis und seine Tage waren gut. Und sagt im Vers 34, wie tröstet ihr mich nun mit Dunst? Und von euren Einwänden bleibt nur Trug übrig. Das, was ihr redet, ist Schrott. Das stimmt überhaupt nicht mit der menschlichen Erfahrung überein. Dass die Gottlosen leiden und dass es den Gerechten immer gut geht. Denn er sagt, es gibt so viele Gottlose, denen geht es wirklich gut. Es gibt Gerechte, die müssen leiden und haben kurzes Leben. Können an viele denken in der Kirchengeschichte. Dritte Rede des Eliphas. Hiob selbst verschuldetes Elend. Und Aufruf zur Buße. Das ist jetzt die letzte Rede von Eliphas. Nachdem vorhin der Zophar zum letzten Mal geredet hat. Sein Schluss ist einfach, du bist gottlos und du kriegst das, was du verdient hast. Und Eliphas, der Temaniter, antwortet jetzt und sagte, kann denn ein Mann Gott Nutzen bringen? Vielmehr sich selbst bringt der Einsichtige Nutzen. Ist es dem Allmächtigen von Wert, wenn du gerecht bist, oder ist es ihm ein Gewinn, wenn du deine Wege vollkommen machst? Für deine Gottesfurcht sollte er dich strafen, mit dir vor Gericht gehen? Ist nicht deine Bosheit vielfältig und ohne Ende deine Schuld?
Also was hat denn Gott schon von dir, Hiob? Was hat denn Gott von einem Menschen? Und da ist natürlich eine Wahrheit drin. Gott, unser Schöpfer, ist ein dreieiniger Gott. Er hat eine ewige Liebesbeziehung in sich selbst, Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Gott braucht uns Menschen nicht. Gott hat uns nicht erschaffen, weil er sich so unsicher und so einsam fühlt. Der einsame Gott da draußen. Nee, Gott ist vollkommen glücklich und vollkommen zufrieden in sich selbst. Er braucht niemand anderen. Auch nicht uns Menschen. Und Gott braucht es nicht, dass wir ihn anbeten. Wir brauchen es, dass wir ihn anbeten, weil wir sind auf ihn hin geschaffen. Gott braucht uns in diesem Sinn nicht. Das ist eine Wahrheit, das ist eine wichtige Wahrheit. Gott ist nicht so ein unsicherer Gott, dem ich irgendwie schaden kann, wenn ich ihm böse bin oder wenn ich nichts von ihm wissen will. Das ist nicht unser Gott, er ist ja selbstsicher, er ist der Schöpfer. Selbstzufrieden in sich, ja, genügt sich selbst. Wir Menschen sind nicht Gott, deswegen genügen wir uns selbst nicht. Wir brauchen unseren Schöpfer, wir brauchen Beziehung mit ihm. Sonst werden wir nie erfüllt sein als Menschen. Wir sind auf ihn hin geschaffen und wie Augustinus gesagt hat, ruhelos in mir ist meine Seele, bis sie ruht in dir, oh Gott. Und Gott hat uns nicht geschaffen, weil er uns braucht, sondern einfach, weil er es wollte. Ich stelle mir das oft so vor, wie zwei Menschen, die sich ineinander verlieben und heiraten und sie sind glücklich miteinander, aber irgendwann wollen sie diese Liebe teilen und sie zeugen Kinder, um diese Liebe zu teilen. Ist kein absolutes Bild, weil vielleicht haben manche Eltern das Gefühl, sie brauchen Kinder oder so. Also diese Wahrheit, Gott genügt sich selbst. Auf der anderen Seite natürlich nicht absolut, Gott hat uns erschaffen und dieser Rückschluss, es ist ihm kein Gewinn, wenn du deine Wege vollkommen machst, das stimmt nicht ganz. Sondern Gott hat selbst gesagt, er freut sich über Hiob, dass er ihm so nachfolgt. Also es ist nicht egal, wie wir Menschen leben, weil es Gott eh nicht berührt, so in diesem Sinn. Das ist die Ausgewogenheit dazu. Nee, Gott ist ein persönlicher Gott. Er hat einen Charakter, er hat eine Persönlichkeit. Er ist als Person auch beziehungsorientiert, wenn wir das so sagen können. Er möchte Beziehung mit uns haben. Nicht, weil er es braucht, nicht, weil er irgendeinen Mangel hat, aber das ist sein Wille, das ist sein Plan für uns und wir können ihm Freude machen. Und das hat er natürlich gesagt über den Hiob. Es hat ihm Ehre gebracht, es hat ihm Freude gebracht. Und Gott möchte uns gebrauchen. Wieder nicht, weil er uns im absoluten Sinn braucht. Gott könnte alles, was er will, in Existenz sprechen. Könnte Engel schicken, um das Evangelium zu verkündigen. Er könnte Manna vom Himmel fallen lassen, um Hungrige zu speisen. Er könnte einen Engel schicken, um einem Bruder oder einer Schwester ein ermutigendes Wort zu geben. Aber im Normalfall macht er das nicht. Er hat es getan in der Geschichte, aber im Normalfall möchte er uns gebrauchen. Nicht, weil er keine anderen Wege hätte, sondern weil er uns segnen möchte, glaube ich. Weil er möchte, dass wir Anteil daran haben, was er tun will in dieser Welt. Und das ist wunderbar. Wir dürfen Mitarbeiter Gottes sein in dieser Welt. Wir dürfen uns ihm zur Verfügung stellen als Werkzeuge. Und wir sind die Gesegneten da drin. Das ist wunderbar. Aber er hält wieder eine Wahrheit, die allgemein wahr ist, hält er dem Hiob in einer Art und Weise entgegen, die nicht gerechtfertigt ist. Weil Gott hat sich gefreut darüber, dass Hiob gerecht gelebt hat. Und er sagt, für deine Gottesfurcht sollte er dich strafen und mit dir vor Gericht gehen? Der ist gar nicht fähig, außerhalb seiner Schachtel da oder seine Schublade zu denken. Hier offensichtlich geht es hier schlecht hier und er konnte gar nicht anders denken, als dass das Gericht Gottes sein muss. Was anders ist ihm gar nicht in den Sinn gekommen. Und so wirft ihm vor, ja, was denkst du denn? Denkst du, Gott bestraft dich hier für deine Gottesfurcht? Da? Nee, offensichtlich hast du was Böses getan, dass Gott dich so bestraft. Er kann gar nicht außerhalb denken. Und ich glaube, das ist oft so, wenn wir Menschen glauben, dass wir mit unserer menschlichen Vernunft alleine unser Leben verstehen können. Dann denken wir oft sehr absolut und sind so eingenommen von uns und unserer Philosophie und wir können gar nicht außerhalb unserer kleinen Theorie denken. In vielen Bereichen ist es so, ne? Menschliche Philosophie, Psychologie, wenn man die Lehren von Freud denkt zum Beispiel. Ne? Ich habe schon Zeugnisse gehört von Leuten, wo irgendein Psychiater dem Mädel erzählt hat, ja, dein Vater muss dich missbraucht haben, weil dir geht so und so. Ne? In Wirklichkeit ist es nie passiert. Aber diese Theorie sagt, wenn du die und die Symptome hast, dann muss genau das die Ursache sein. Und selbst wenn du dich nicht erinnern kannst, das muss es sein. Und richten natürlich noch mehr Schaden an, dass das Mädel dann bitter wird gegen den Vater, der zumindest das nicht an ihr getan hat. Oder diese ganze Vorstellung von verschiedenen Temperamenten. Das ist was komischerweise einige Christen sich umgehängt haben. Ne? Die wissenschaftlichen Psychologen, für die ist das lächerlich. Ne? Aber so diese vier Temperamente, vielleicht habt ihr das auch schon gesehen. Es gibt vor allem christliche Autoren, die so Bücher schreiben. Und so diese Schachteldenken. Ne? Wir ordnen es in Schachtel ein und wenn du ein Choleriker bist, dann bist du so und so und so und so und das sind deine Stärken und das sind deine Schwächen und wenn du ein Sanguiniker bist von mir, dann bist du da so und so und so und du bist freundlich und nett, aber unverantwortlich und vergesslich und was weiß ich was. So schön diese Pakete. Und dann triffst du einen Menschen und der ist nett und freundlich und du nimmst automatisch an oder du bist sicher auch unverantwortlich und auf dich kann ich mich nicht verlassen, weil so dieses Denken, dieses Schachteldenken. Wir haben unsere Theorie und wir beobachten irgendwas und alles andere wird mit rein interpretiert. Und ich möchte davor warnen, dass wir Menschen in so Schachteln betrachten, wo wir sagen, du bist das, du bist das, du bist das und du bist das. Ist es sehr simpel eigentlich, zu simpel. Alle Menschen in vier Kategorien einteilen zu wollen, ist schwachsinnig. Und kein seriöser Wissenschaftler arbeitet mit diesen Dingen, aber es gibt einige Christen, die machen viel Geld mit so Analysen und Leute einzuteilen in verschiedene Boxen und logischerweise passt jeder in irgendeine Kategorie rein, weil es so allgemein ist, dass und es scheint plausibel zu sein. Aber das Problem ist, wir machen genau das, was diese Freunde von Hiob getan haben. Wir haben eine Theorie, wir sehen das Leben so einfach. Die Sünder werden bestraft, die Guten werden belohnt und das ist alles, was es gibt in dieser Welt. Und wenn es dir schlecht geht, dann wirst du gerade bestraft. Und das heißt, du bist böse. Konnte gar nicht außerhalb denken. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in so zu simple Denkmuster reinfallen und dass wir denken, wir können mit menschlichen Philosophien und Kategorien das Leben verstehen und beschreiben. Nee, die Bibel sagt uns, jeder Mensch ist einzigartig. Keiner ist wie der andere. Und wir müssen vorsichtig sein, so zu denken. Aber es ist einfach, ne? Auch theologisch so zu denken. Wir haben unsere Theologie. Ne? Normalerweise versucht man die Dinge zu ordnen und einfacher zu machen. Sonst bringt ja das, was eine Theorie ist oder ein theologisches System. Du versuchst alles in ein geschlossenes System reinzubringen, um diese Welt erklärbar zu machen und auch einfacher zu machen. Aber oft übersehen wir halt, dass in Gottes Wort mehr steht, als unsere Theologie sagt. Wir haben oft diese Kontrastpaare in Gottes Wort zwischen Entscheidungsfreiheit, die Gott den Menschen offensichtlich gibt, und auf der anderen Seite die Souveränität Gottes. Und dann gibt es zwei Camps, die jedes Extrem nimmt und versucht, alles einfacher zu machen, als es ist. Aber da ist eine Spannung. Beides ist wahr. Wie funktioniert es genau? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Gottes Wort es sagt. Wenn du dich zu Jesus bekehrst, dann wirst du von Neuem geboren. Und er ist gestorben für die Sünden der ganzen Welt. Und wer das Wasser des Lebens will, komme und trinke umsonst. Das ist eine Einladung an uns Menschen. Gott fordert uns heraus zu glauben. Auf der anderen Seite ist Gott souverän. Und wenn du dich bekehrst, findest du heraus, dass du von Gott erwählt bist vor Grundlegung der Welt. Versuch das mal zu verstehen. So gibt es viele Dinge in Gottes Wort, wo eine gewisse Spannung ist, die wir nicht völlig ergreifen können. Wir können nur sagen, okay, das steht hier, das ist die Wahrheit. Aber ich glaube, wir machen es uns auch zu einfach und drücken Gottes Wahrheit oft in zu einfache Konzepte rein. Und dann können wir nicht mehr außerhalb denken unserer eigenen theologischen Schachteln. Ob das jetzt die Lehre von Menschen ist oder Sünde und Gericht, was hier das Problem zu sein scheint, oder Endzeit-Theorien, kann sehr eng werden. Und das ist das Problem hier von den Leuten. Und guckt mal, wie grausam das eigentlich ist, was er hier tut. Weil er nicht außerhalb denken kann, weil er sich gar nicht vorstellen kann, dass das Leid von Hiob irgendeine andere Ursache haben könnte als Sünde, guckt, was er hier sagt. Für deine Gottesfurcht soll er dich strafen, mit dir vor Gericht gehen? Ist nicht deine Bosheit vielfältig und ohne Ende deine Schuld? Und denk dran, die kommen von weit her, die haben keine Ahnung, die haben nichts von dem beobachtet, dass Hiob wirklich so böse gelebt hat. Im Gegenteil, im Kapitel 31 wird Hiob genau das Gegenteil sagen, von dem, wovon er hier beschuldigt wird. Das ist die Annahme aber. Du leidest, deswegen musst du Folgendes getan haben. Du pflegtest deinen Bruder ohne Grund zu pfänden und die Kleider zogest du den Nackten aus. Nicht einmal Wasser gabst du dem Durstigen zu trinken und dem Hungrigen verweigertest du Brot. Und dem Mann der Faust gehört das Land und der Angesehene darf darin wohnen. Die Witwen hast du mit leeren Händen weggeschickt und die Arme der Waisen sind zerschlagen. Hiob, du warst eine fiese Sau. Du hast die Armen abgezogen, dem Hungrigen hast du das Brot verweigert, die Witwen und die Armen hast du misshandelt. Stimmt alles nicht. Alles eine Annahme. Darum sind rings um dich herfallen und die Bestürzung versetzt dich plötzlich erschrecken. Oder Finsternis, in der du nicht sehen kannst, und Wasserflut, die dich bedeckt. Ist Gott nicht so hoch wie der Himmel? Schau an die höchsten Sterne, wie hoch sie sind. Und du sagst, was weiß denn Gott? Kann er durch das Wolkendunkel hindurch richten? Die Wolken sind ihm ein Versteck, das er nicht sieht, und am Kreis des Himmels wandelt er. Willst du dem Pfad der Vorzeit folgen, den die Frevler betraten, die bepackt wurden, vor der Zeit wie ein Strom hat ihr die gebackt wurden vor der Zeit, ein Strom hat ihr Fundament weggerissen, die zu Gott sagten, weiche von uns, und was kann der Allmächtige uns schon tun? Und er hat ihre Häuser doch mit Gutem erfüllt. Aber von mir bleibe fern der Rat der Gottlosen. Die Gerechten sehen es und freuen sich, und der Schuldlose verspottet sie, für wahr, unsere Gegner sind vernichtet, und ihren Rest hat das Feuer gefressen. Deswegen ist dir das passiert, Hiob. Das ist Gottes Gericht. Deswegen wurdest du vom Feuer gefressen oder das, was dir gehört. Weil du so ungerecht warst zu den Gottesfürchtigen, weil du ein Gottloser bist. Und jetzt sehen die Gerechten das und spotten über dich.
Und dann wieder dieser einfache Rat. Söhne dich doch aus mit ihm und halte Frieden. Dadurch kommt dir dann wieder Gutes. Nimm aus seinem Mund doch Weisung an und lege seine Worte dir ins Herz. Wenn du umkehrst zum Allmächtigen, wirst du wieder aufgebaut. Hältst du Unrecht fern von deinem Zelt. Wirf in den Staub das Golderz und in den Kies der Bäche dein Gold aus Ophir, so wird der Allmächtige dir dein Golderz und erlesenes Silber sein. Denn dann wirst du am Allmächtigen deine Lust haben und zu Gott dein Gesicht erheben. Du wirst zu ihm beten und er wird dich erhören und deine Gelübde wirst du erfüllen. Beschließt du eine Sache, wird sie zustande kommen und über deinen Wegen leuchtet Licht auf. Denn er erniedrigt hochmütiges Reden, aber dem mit niedergeschlagenen Augen hilft er.
Wahrheit, Gott widersteht dem Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Zweifelsohne eine allgemeine christliche Wahrheit. Sehr biblisch. Die Anwendung ist aber nicht biblisch. Er nimmt eine Wahrheit und wendet sie in falschen Kontext an.
Selbst den Nichtschuldlosen wird er retten. Ja, er wird retten durch die Reinheit deiner Hände.
Dieser Rat ist wunderbar für einen Menschen, der wirklich in Sünde lebt.
Söhn dich aus mit Gott, halte Frieden. Lege dir seine Worte ins Herz. Wenn du umkehrst, dann wirst du wieder aufgebaut. Du wirst beten und er wird dich erhören.
Wunderbarer Rat für jemanden, der in Sünde lebt. Aber ein schlechter Rat für jemanden, der nicht gesündigt hat. Sagt Hiob, du bist ein furchtbarer, gottloser, böser Mensch. Aber kehr nur um, dann wird alles wieder gut. Wieder gar keine Vorstellung, dass die Ursache von Hiobs Leid irgendwas anderes sein könnte als persönliche Schuld. Das hat nicht in ihr Konzept gepasst. Konnten nicht drüber hinausdenken. Über ihre kleine Box hier, ihre Schublade.
Und Hiob antwortete und sagte, auch heute ist Widerspruch mein Anliegen. Seine Hand lastet schwer auf meinem Seufzen. Ach, dass ich wüsste, wie ich ihn finden und zu seiner Stätte kommen könnte.
Ist wieder sein Herz nach Gott zuerst.
Ich wollte vor ihm den Rechtsfall darlegen und meinen Mund mit Beweisgründen füllen. Ich möchte gerne die Worte wissen, die er dann antwortet und erfahren, was er zu mir sagt.
Ich möchte doch einfach in ein Gespräch mit ihm treten können. Ich möchte doch einfach hören können oder hören wollen von ihm aus seinem Mund, was er über das Ganze denkt. Ja, ich bin verwirrt und ich verstehe vieles nicht, dass die bösen Menschen so ein gutes Leben leben dürfen und dass manchen gerechten Menschen so Schlimmes widerfahrt.
Ich möchte ihm einfach darlegen, meinen Fall. Er tritt hier als, Verteidiger auf fast.
Ich möchte mich verteidigen können. In Wirklichkeit war das gar nicht seine Rolle. Gott war sein Verteidiger, der Teufel war der Ankläger, nicht Gott, der ihn fertig gemacht hat hier, der ihn verdammt hat. Die haben alle das wahre Bild nicht gesehen. Haben gedacht, Gott ist der Ankläger, der Richter. Ich muss den Verteidiger spielen. In Wahrheit, Gott war der Verteidiger, der Teufel war sein Ankläger. Gott hat ihn verteidigt und er war der Grundzeuge vielleicht, der da Zeugnis ablegen durfte zur Ehre Gottes mit seinem Leben, auch mit seinem Leiden. Der bezeugen durfte, dass Gott es wert ist, angebetet zu werden, unabhängig von dem, was er uns gibt. Weil er so gerecht war, wurde er dazu auserwählt, in den Zeugenstand zu treten für Gott.
Vers 5, ich möchte gern die Worte wissen, die er mir antwortet und erfahren, was er zu mir sagt. Ob er in der Fülle seiner Kraft wohl den Rechtsstreit mit mir führen würde?
Würde Gott sich einlassen
auf sowas? Nein, gerade er wird auf mich achten. Doch würde sich ein Redlicher mit ihm auseinandersetzen und entkommen, werde ich für immer meinen Richter. Siehe, gehe ich nach vorn, so ist er nicht da, nach hinten, so bemerke ich ihn nicht, nach links, sein Tun schaue ich nicht, biege ich ab, nach rechts, so sehe ich ihn nicht.
Diese Erfahrung der scheinbaren Ferne Gottes, die jeder Christ dann oder wann mal durchmacht. Wo ist Gott? Ich spüre dich nicht, ich sehe dich nicht, ich höre dich nicht. Das ist eine Erfahrung, die die meisten Kinder Gottes durchmachen, dann oder wann.
Aber Vers 10, denn er kennt den Weg, der bei mir ist.
Selbst wenn ich nicht alles verstehen kann und wenn ich momentan selbst Gott nicht verstehen kann und nicht von ihm höre und nicht weiß, links oder rechts oder was abgeht, aber er kennt mich und er kennt meinen Weg. Und das ist unser Trost, oder? Nicht, dass wir alles verstehen, sondern dass Jesus versteht. Und er ist ein Hohepriester, der mitfühlen kann mit unseren Schwachheiten. Der wirklich versteht. Nicht nur intellektuell, sondern aus Erfahrung. Der in allem versucht wurde, wie wir. Er versteht. Und er weiß und er kennt dich und deine Situation. Und das ist unser Friede. Dass er versteht, dass er bei uns ist im Sturm. Nicht unbedingt, dass wir ihn völlig verstehen. Oder ihn sogar sehen oder spüren oder hören. Aber zu wissen, Jesus, Gott, du hörst und du kennst und du verstehst. Und sagt, prüfte er mich, wie Gold ginge ich hervor. Er ist noch immer überzeugt, er wäre gerecht, er ist sich keiner Schuld bewusst. Und das Schöne ist, wenn man Gold prüft oder Gold erhitzt, das Gold wird nicht verbrannt, oder? Der ganze Schmutz wird entfernt, wir werden gereinigt in diesen Zeiten, wir werden befreit von viel Mist, der unser Leben belastet, aber Gold verbrennt nicht. Gerade in dieser Zeit der Prüfungen wird unser Glaube am deutlichsten offenbar. Wieder, ich denke an die Christine. Hört euch das vielleicht nochmal an, ihr Zeugnis mit Jesus und Krebsleben. Ihr Zeugnis abgelegt mit ihrem Leben. Und ihr Glaube hat geschienen vor der Welt. Letzte Woche noch die Schwestern im Krankenhaus, die haben nicht verstanden, dass die Christine an Gott festhalten kann, in so einer schwierigen Situation. Aber sie ist mit einem Frieden und mit einem Lächeln nach Hause gegangen zu Jesus. Das ist Gold, das scheint. Sie war ein Zeuge. Und das ist unsere Rolle. Wenn der Heilige Geist aufkommt, ihr werdet meine Zeugen sein, sagt Jesus. Er sagt nicht, ihr werdet Gott völlig verstehen oder ihr werdet immer den Durchblick haben, ihr werdet immer reich und gesund und schön sein. Das hat er nicht gesagt. Aber er hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt und ihr werdet meine Zeugen sein. Und darin können wir ruhen. Ob wir verstehen oder nicht. An seinem Schritt hat mein Fuß festgehalten, seinen Weg habe ich bewahrt und bin nicht abgewichen. Vom Gebot seiner Lippen ließ ich nicht ab. Mehr als es meine Pflicht gewesen wäre, wahrte ich die Worte meines Mundes. Ich habe mich bemüht, gottesfürchtig zu leben. Doch er, der eine, wer kann ihm wehren? Er tut, was seine Seele begehrt. Wieder dieses Ding, ich bin mir nichts bewusst, ich bin zuversichtlich, dass ich wie Gold hervorgehen werde, wenn ich hier geprüft bin. Aber dann, wer kann rechnen mit Gott? Wer ist sich dessen bewusst? Es ist ein bisschen ein Hin und Her. Er, der eine, wer kann ihm wehren? Er tut, was seine Seele begehrt. Gott tut, was er will. Ja, er wird vollenden, was für mich bestimmt ist. Und dergleichen hat er vieles noch im Sinn. Bestürzt bin ich darum vor seinem Angesicht. Erwäge ich es, so bebe ich vor ihm. Gott hat mein Herz verzagt gemacht und der Allmächtige hat mich in Bestürzung versetzt. Doch werde ich nicht zum Schweigen gebracht vor Finsternis, noch von mir selbst die Dunkelheit bedeckt.
Also er hält fest an Gott und er hält auch fest an seiner Gerechtigkeit. Auch ein sturer Kerl, der Hiob. Haben wir noch 10 Minuten? Machen wir noch schnell die nächsten 2 Seiten fertig. Dann haben wir diese Runde rum. Dann haben wir einen logischen Endpunkt. Warum sind dem Allmächtigen die Zeiten nicht unbekannt? Aber die, die ihn kennen, schauen seine Tage nicht. Die Grenzen verrückt man, raubt eine Herde und bringt sie auf die Weide. Den Esel der Weisen treibt man weg, pfändet der Witwe den Stier. Man stößt die Armen vom Weg. Miteinander müssen sich die Elenden des Landes verkriechen. Sie ist scheu wie Wildesel in der Wüste, ziehen sie hinaus an ihr Werk, suchen nach Nahrung in der Steppe als Brot für die Kinder. Auf dem Feld ernten sie sein Futter ab und halten im Weinberg des Gottlosen Nachlese. Nackt übernachten sie ohne Gewand und ohne Decke in der Kälte, werden vom Regenguss der Berge durchnässt und ohne Zufluchtsort klammern sie sich an den Fels. Man reißt das Waisenkind der Mutter von der Brust und den Säugling des Elenden nimmt man als Pfand. Nackt müssen sie einhergehen ohne Gewand und hungrig die Gaben schleppen. Zwischen ihren Mauern pressen sie Öl, treten die Kälte und leiden Durst. Von der Stadt her ächzen Sterbende und die Seele der Durchbohrten schreit auf, doch Gott nimmt keinen Anstoß daran. Scheinbar, Gott lässt diese Dinge laufen, die Ungerechtigkeit, die in der Welt ist, das Leid der Armen. Das, was er nicht verstanden hat. Gott, warum greifst du nicht gleich ein? Womit viele Menschen ringen. Jene gehören zu den Feinden des Lichts. Jetzt redet er wieder über die Bösen. Nichts wollen sie von seinen Wegen wissen und bleiben nicht auf seinen Pfaden. Vor dem Tageslicht steht der Mörder auf, um den Elenden und Armen zu töten, und in der Nacht geht der Dieb um. Auch des Ehebrechers Auge lauert auf die Abenddämmerung, indem er sagt, kein Auge kann mich dann erspähen, und eine Hülle legt er aufs Gesicht. Man bricht im Dunkeln in die Häuser ein, bei Tage schließen sie sich ein, Licht kennen sie nicht, denn ihnen allen miteinander gilt als Morgen die Finsternis. Ja, jeder von ihnen kennt die Schrecken der Finsternis. Also hier, Menschen leben in der Finsternis statt in Gottes Licht. Das hat mich erinnert an Römer 13, wo der Apostel Paulus schreibt, oder Gott durch den Apostel Paulus: Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichtes anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag. Nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden macht wach werden. Also wir wollen im Licht leben, nicht in der Finsternis. Leicht treibt er dahin wie auf der Oberfläche des Wassers, verflucht wird er Feld auf Erden, nicht mehr schlägt er den Weg zu den Weinbergen ein, Dürre und Hitze raffen Schneewasser weg, so dass Scheol alle, die gesündigt haben. Also alle werden gerichtet werden, aber es geht ihm schnell genug, dem Hiob. Ihn vergisst der Mutterleib, Gewürm labt sich an ihm, nie mehr wird seiner gedacht. So muss das Unrecht wie Holz zerbrechen. Er, der sich mit der Unfruchtbaren eingelassen hatte, die nicht gebiert und der Witwe nichts Gutes erwies. Gott erhält durch seine Kraft den Mächtigen am Leben. Er steht auf, auch wenn er schon des Lebens nicht mehr sicher war. Er gibt ihm Sicherheit und der weiß sich gestützt. Und seine Augen wachen über ihren Wegen. So kommen hoch ein wenig, dann ist es aus. Sie werden erniedrigt wie alle anderen dahingerafft. Und wie der Kopf der Ehren abgeschnitten. Ist es denn nicht so? Wer will mich Lügen strafen und meine Rede zunichte machen? Also Gott stützt oft, scheinbar, zumindest die Mächtigen, die auch Böses tun. Und Hiob ist sich bewusst, letztendlich Gott wird richten, kein Sünder wird davonkommen, aber es geht ihm auch nicht schnell genug. Gott, warum richtest du nicht jetzt in diesem Leben? Warum ist es scheinbar so ungerecht manchmal, der Gerechte leidet, der Gottlose, dem geht's so gut. Also diese ganzen Beobachtungen zusammengefasst. Und er sagt, ist es nicht so? Wer will mich Lüge strafen und meine Rede zunichte machen? Also er hat hier widerlegt dieses Argument, dass die Bösen schnell gerichtet werden und deswegen wirst du jetzt gerichtet, Hiob, weil du so ein Böser warst. Er sagt, nee, guck mal, guckt euch um. Es gibt viele Gottlose, denen es sehr gut geht. Und umgekehrt. Und ja, wir wissen, Gott wird gerecht sein. Aber warum wartet er so lange? Letzte Rede von Bildad und die letzte Rede von diesen drei Freunden. Ganz kurz. Und Bildad der Schuchita antwortete und sagte, Herrschaft und Schrecken sind bei ihm, der Frieden schafft in seinen Höhen. Gibt es eine Zahl für seine Scharen? Und über wem überhebt sich nicht sein Licht? Wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott? Und wie könnte rein dastehen ein von der Frau Geborener? Siehe selbst der Mond scheint nicht hell und die Sterne sind nicht rein in seinen Augen, geschweige denn der Mensch, die Made, wo ist Menschenkind der Wurm. Hiob hat seine Freunde jetzt an den Punkt gebracht, wo ihnen die Worte ausgehen. Sie konnten ihm nicht umstimmen, keiner ist abgerückt von seiner Position. Und so ist das letzte Wort von Bildad, aber du musst doch ein Sünder sein, kurz zusammengefasst, denn welcher Mensch konnte schon gerecht sein im Vergleich zu Gott? Stimmt, ne? Aber das war nicht der Grund, warum Hiob gelitten hat, wieder völlig falsche Anwendung. Sie haben nicht nachgegeben, haben gesagt, aber Hiob, der Punkt ist, du bist ein Sünder. Welcher Mensch könnte schon zu Gott sagen, ich bin kein Sünder? Weil selbst die Sterne sind nicht rein in seinen Augen. Geschweige denn der Mensch die Made und das Menschenkind der Wurm. Was ist die Lösung für unsere Sünde? Alle sind Sünder, keiner gerechter. Römer 3, Vers 23, alle haben gesündigt, erlangen nicht die Gerechtigkeit Gottes. Gottes Lösung ist Jesus Christus. Ich denke an seine Worte im Psalm 22, wo Jesus am Kreuz sagt, ein Wurm bin ich und nicht ein Mensch. Gott, der einer von uns Würmern geworden ist in Jesus Christus und am Kreuz unsere Schuld getragen hat, damit wir frei sein können und Gemeinschaft haben können mit Gott. Hiobs Antwort, Anerkenntnis der unfassbaren Majestät Gottes. Hiob sieht es auch und er baut sogar noch drauf auf diese Größe Gottes. Und ich finde es interessant, dass Hiob jetzt immer mehr in diese richtige Richtung geht, eigentlich in seinem Denken, weil genau das ist, was Gott ihm antworten wird. Seine Allmacht, er ist weise, er steht drüber, er hat die Kontrolle. Es hat letztlich alles einen Sinn, selbst wenn wir Menschen es nicht verstehen. Und Hiob antwortete und sagte, wie hast du doch dem beigestanden, der keine Kraft hat, hast dem Arm geholfen, der nicht stark ist? Wie hast du den beraten, der keine Weisheit hat und Gelingen in Fülle geoffenbart? Wem hast du denn deine Worte mitgeteilt und wessen Geist ist von dir ausgegangen? Ironisch hier, ihr Kerle, ihr wart kein Beistand und ihr habt auch keinen guten Rat gehabt, ne? Was habt ihr mir in meiner Situation schon für einen Trost gegeben oder für einen Rat oder für einen Beistand mit eurem Gelaber, dass Gott mich richtet und dass es schon recht ist, so wie es ist. Das hat er Hiob nicht gebraucht. Vor Gott beben die Schatten unter den Wassern und ihre Bewohner. Nackt liegt der Scheol vor ihm und keine Hülle hat der Abgrund. Er spannt den Norden aus, über der Leere hängt die Erde auf über den Nichts. Interessant. Zu einer Zeit, wo verschiedene Mythologien über die Entstehung der Erde und über das Universum da waren. Inder haben geglaubt, die Erde ruht auf dem Rücken einer Schildkröte, die in Milch schwimmt. Und hier im Buch Hiob, in dem ältesten Buch in der Bibel, sagt Hiob, dass die Erde über dem Nichts ist. Das ist was die Menschen erst im letzten Jahrhundert herausgefunden haben. Aber Gottes Wort hat schon die ganze Zeit gesagt. Es
zeigt mir, dass die Wahrheit sagt. Dass die Wahrheit ist.
In seine Wolken bindet er die Wasser ein, dass unter ihnen das Gewölk nicht reißt. Er versperrt den Anblick seines Thrones, indem er sein Gewölk darüber ausbreitet. Eine Schranke hat er als Kreis über der Fläche des Wassers gezogen, bis zum äußersten Ende von Licht und Finsternis. Auch interessant, der Horizont, der als Kreis, der kreisförmig beschrieben wird. Natürlich in poetischer Sprache der damaligen Zeit, nicht in unserer heutigen wissenschaftlichen Sprache, aber das ist Wahrheit, es beschreibt die Schöpfung, wie sie wirklich ist. Die Säulen des Himmels wankten und erstarrten vor seinem Thron. Durch seine Kraft hat er das Meer erregt und durch seine Einsicht Rahab zerschmettert ein Bild auf den Teufel wahrscheinlich auch wieder. Durch seinen Hauch wird der Himmel heiter, seine Hand hat die schnelle Schlange durchbohrt. Siehe, das sind die Säume seiner Wege und wie wenig hören wir von ihm. Durch den Donner seiner Machttaten, wer versteht ihn? Also, da hören wir heute auf, wo Hiob sich der Größe Gottes zuwendet. Und das ist natürlich die Antwort für das Ganze. Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Aber wir dürfen wissen, dass er uns kennt und dass er uns versteht. Vater, wir danken dir für dein Wort heute. Und obwohl hier so viel drin ist, mach's uns konkret in unserem Leben. Zeig uns, Herr, wo wir vielleicht zu eng denken. Vielleicht Menschen hier in Schubladen reinstellen und sie deswegen unfair behandeln eigentlich, weil es nicht der Realität entspricht. Ich bitte dich, bewahr uns davor, dass wir ungerechtfertigte Annahmen annehmen über andere Menschen. Dass wir das Schlechte annehmen, was gar nicht vielleicht wirklich ist. Und ich bitte dich, ja, dass wir ruhen in dir in diesen Zeiten, wo wir nicht alles verstehen und nicht alles im Griff haben. Und wo uns vielleicht sogar manchmal dein Handeln unfair erscheint oder unbegreiflich. Dass wir darin ruhen, dass du unser Vater bist, Herr. Und dass du uns kennst. Und dass du alles zum Guten mitwirken wirst. Und dass in der Ewigkeit absolut alles gerecht sein wird, auf ewige Sicht gesehen. Und dass du uns jetzt hier in dieser Welt Gelegenheit gibst, deine Zeugen zu sein. Gebrauche uns, Herr, und stärke unseren Glauben. Darum bitte ich dich in Jesu Namen.